Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute mit Raphael Gielgend. Viel Spaß!
Damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat Podcast, Episode 197. Mein Name ist Gabriel Rath. Ich mache diesen Podcast seit knapp fünfeinhalb Jahren, bin Vater von 3 Töchtern und würde gerne nicht nur unseren Kindern erklären, warum gute Arbeit so wichtig ist, sondern würde gerne gemeinsam mit euch die wichtigen Fragen hier im Podcast stellen, die uns, glaube ich, alle betreffen. Denn Arbeit kann heute mehr als das sein, was es in der Vergangenheit war. Ja, da hat man sich aufs Wochenende gefreut oder auf die Rente. Man hat geschaut, dass man es irgendwie absolviert hat. Und heute haben wir mehr Möglichkeiten denn je, auch das zu tun, was uns stärkt. Ja, das ist ja so die Grundidee von New Work. Und wir wollen heute in diesem New Work Forecast mal nach vorne schauen, in die Zukunft. Was sind die großen Trends? Und dazu habe ich mir einen Trendscout eingeladen. Raphael Gielgend ist wieder bei mir. Er ist ja sozusagen schon Stammgast hier im Podcast und ich bin sehr froh, dass er sich wieder die Zeit genommen hat. Rafa ist Trendscout, Future of Work, Life and Learn bei Vitra. Und wir haben schon letztes Jahr im Januar nach vorne geschaut in das große Jahr 2023. Da hatte OpenAI gerade die generative KI vorgestellt und wir waren natürlich sehr gespannt zu sehen, wie sich das ganze 23 entfalten würde. Es ging auf jeden Fall rund, wie wir jetzt wissen, aber die Frage ist, was passiert jetzt 24? Was hat Rafa auf seinen Reisen rund um den Globus schon erkannt und gesehen? Er spricht mit unheimlich vielen Unternehmen, UnternehmerInnen, Startups, Universitäten. Er liest jeden Tag 1 bis 2 Stunden, hat also extrem viel Input, kennt sich gut aus. Und ich habe mit ihm über das Jahr 24 gesprochen. Wünsche euch gute Unterhaltung und wir hören uns dann am Ende nochmal wieder.
Viel Spaß mit dem New Work Forecast 2024 mit Gabriel Rath und Vitra Trendscout Raphael Gielgend.
Ja, und damit moin und willkommen zurück zum New Work Chat Podcast. Mein Name ist Gabriel Rath. Schöne Grüße aus Rostock City zum Start dieses neuen Jahres 2024.
Ja, schönen Dank. Und ich konnte ja gar nicht fernbleiben, nachdem wir das ja letztes Jahr gemacht haben und das anscheinend so gut angekommen ist. Schönen Dank auch nochmal dafür die Zuhörer, dass das der meistgehörte Podcast in deiner Reihe war. Ja. Ja. Machen wir das gerne und wir sind ja quasi brandaktuell, zeichnen wir das auf. Genau. Viel frischer geht es nicht.
Ja, das ist tatsächlich die meistgehörte Folge letztes Jahr gewesen, die Forecast-Episode. Du hast uns so ein bisschen teilhaben lassen an deinem Blick in die Glaskugel. Auch das wollen wir heute machen, wollen natürlich aber auch nochmal die Gelegenheit nutzen, weil wir sprechen ja auch nicht jede Woche, um nochmal so ein bisschen auch zu schauen, was waren so die großen Themen, die 23 bewegt wurden, die sich vielleicht fortsetzen, die beendet wurden. Aber wir fangen mal ganz vorne an. Rafa, wie geht's dir denn überhaupt heute Morgen?
Ach, alles gut. Weißt du, ich bin ja seit so 2 Wochen in einem Winterschlaf, kann man sagen. Arbeite ja kaum gar nicht, lese natürlich ein bisschen was und bin dann hier so in der Hofroutine abgetaucht, die da ist, morgens. So bis gegen 7 aufstehen, dann geht meine Frau in den Stall, dann helfe ich dir ein bisschen, dann mache ich Frühstück, schmeiß den Ofen an, so, dann wird der Mist weggefahren, dann werden unsere Singvögelchen gefüttert, dann hast du irgendwie, weiß ich nicht, 11 Uhr oder so. Und dann machst du entweder Programm zu Hause, was so zu erledigen ist oder was du sonst, wo du sonst nicht zu kommst oder machst Sport. Nee, so geht's mir gut und ich war auch ehrlich gesagt am Ende letzten Jahres so ein bisschen durch. Mhm. Also durch im Sinne von der Akku war leer, ist aber total okay. Dann habe natürlich die 2 Wochen sehr genossen. Was uns hier ein bisschen fehlt, wir hatten ja Schnee Anfang Dezember, sensationell. Es war ja fast wie in British Columbia. Der ist leider weg. Aber immerhin, wir haben kein Hochwasser mehr. Oder es ist so gut wie weg und toi, toi, toi.
Ja.
So geht's mir heute.
Für die, die dich nicht kennen, es mag ja ein paar geben, die jetzt auch neu dazugekommen sind und hier reinhören, vielleicht auch das erste Mal heute, was uns natürlich sehr freut. Es gibt ja diese Einstiegsfrage, wie würdest du meiner 10-jährigen Tochter erklären, was du tust? Die lassen wir heute mal weg, weil die hast du, glaube ich, schon 2 bis 4 Mal beantwortet. Ich würde dir jetzt einfach mal die Gelegenheit geben, dich so vorzustellen, wie du das machen würdest, auf deine ganz eigene Art, für die, die dich nicht kennen, Rafa.
Okay, ja, Rafael Gilgen. Geboren und aufgewachsen im Rheinland mit einer spanischen Mutter und mit einem Vater einer rheinischen Frohnatur. Beide leben noch, toi toi toi. Vor 25 Jahren ausgewandert nach Bayern. Ich habe jetzt 25-Jähriges übrigens heute. Habe mal Schreiner gelernt und Kaufmann. Und beschäftige mich seit bestimmt 25 Jahren in unterschiedlichen Facetten damit, wie Menschen arbeiten. Im Büro, wohlgemerkt, nicht in der Fabrik. Und seit 10 Jahren mache ich das für die Firma Vitra, für das Schweizer Designunternehmen. Wir sind schon Familienunternehmen. Der Hauptsitz ist in der Schweiz. Der eine sitzt vielleicht gerade im Büro auf unserem Stuhl, wenn er es hört, oder hat einen Stuhl von zu Hause oder ein Sofa, oder wenn er in München oder Frankfurt auf seinen Flieger wartet, sitzt auf einer Bank von uns. Und für Vitra arbeite ich als Trendscout zum Thema Zukunft der Arbeit. Also meine Aufgabe ist es zu verstehen, wie sich das Wesen einer sich verändernden Wissensarbeit entwickelt. Und dann könnt ihr euch natürlich vorstellen, der Junge hat im Moment Konjunktur. Und wenn man bedenkt, vor 3 Jahren, als die Pandemie anfing, oder dann fast 4, 2020, hatte ich zuerst gedacht, mein ganzer Beruf wird ausgeschaltet und eben so, wupp, switch off. Und genau das Gegenteil, es ist passiert, so gerade fliegt mir so ziemlich alles um die Ohren. Genau, und privat wohne ich, zurückgezogen am kleinen Hof, so 20 Minuten außerhalb von der Stadt Regensburg, oberhalb des Nabtals. Und das ist ganz gut, weil hier kann man über den Tag hinaus denken. Ja, hier bist du mit dir alleine und hier gilt das Motto, hilf dir selber.
Denkst du dann über diese Themen da auch nach oder schaltest du diese Themen dann aus?
Nö, das auch, aber ganz anders dosiert. Du schaltest sie natürlich, also natürlich schaltest du sie ab. Und auch mein Prozessor läuft immer ein Vielfaches langsamer. Aber du hast natürlich hier die Möglichkeit, in einer ganz anderen Klarheit über die Dinge nachzudenken, ne? Weil unsere räumliche Umgebung absorbiert uns ja. Wir sind ja so ein bisschen wie die Fettaugen in einer Suppe. Und wir können gar nicht in die Suppe eintauchen. Und das meine ich ernsthaft. Das ist ein Problem unserer Zeit. Ja. Hier schaffe ich es wirklich, in die Suppe einzutauchen. Also wirklich das ganz anders zu betrachten. Und das hilft mir natürlich sehr. Also mein Leben, um es mal klar auszusprechen, das, was ich heute tue oder seit vielen Jahren tue, wäre nicht möglich, wenn ich nicht mich zu diesem Leben entschlossen hätte hier draußen. Bewusst oder unbewusst, ja.
Ich bin ja, wie einige vielleicht wissen, Vater von 3 Kindern, 3 Töchtern auch noch. Und es hat ja auch viel mit der Zukunft der Arbeit zu tun, denn wir sind ja gewisserweise auch dafür verantwortlich, die zu gestalten. Und wenn wir uns dann manchmal darüber unterhalten, was man denn so werden kann, werden sollte, vielleicht nicht mehr machen sollte in Zeiten von KI, welche Skills wichtig werden und welche Berufe entstehen. Ja, dein Beruf ist ja auch entstanden, den gibt es ja noch nicht lange und wahrscheinlich auch nicht oft. Aber was würdest du sagen, wie wird man Trendscout?
Lass uns jetzt noch mal so eine Nummer, die Perspektive ein bisschen kurz aufsteigen, wie so ein Bussard oder wie so eine Möwe bei euch im Norden. Die Frage, die man sich heute im Kontext des Berufs stellen sollte, ist, was ist die stärkste treibende Kraft? Die stärkste treibende Kraft ist, dass wir von einer wissensbasierten Ökonomie in eine fähigkeitsbasierte Ökonomie gehen. Die fähigkeitsbasierte Ökonomie hat, also in der Vergangenheit haben wir über Arbeitsplätze nachgedacht, über den Mitarbeiter, aber in der fähigkeitsbasierten Ökonomie geht es vielmehr um die Aufgabe und die Fähigkeiten, die du dazu brauchst, ja. Und das ist ein komplett anderer Ansatz. Das heißt, wenn in der Vergangenheit irgendwie wenn der Abschluss wichtig war, wenn die Domain, die du besetzt hast, mit deinem Wissen wichtig war, ist das in der Zukunft weniger wichtig, ja, weil du dir viel mehr darüber nachdenken solltest, wie du permanent Fähigkeiten aufbaust, die verbesserst, anstatt dass du nach einer Berufsbezeichnung gehst. Mag sich gerade abstrakt anhören, ja. Man nennt es auch Metakognition. Aber die Antwort steckt natürlich jetzt in meinen Ausführungen, weil bei mir war das ja nicht anders. Als ich zu Vitra ging, war das eine Zeit voller Veränderung. Das ist jetzt gute 10 Jahre her. Da wurde im Silicon Valley gerade die Arbeit komplett neu gedacht. Das war das Zeitalter der Apps. Instagram war da, glaube ich, gerade ein paar Monate alt. Zumindest ist eingebettet im Facebook-Konzern. Die haben wir damals besucht. Und da passierte da draußen so viel. Da haben wir gesagt, boah, wie wichtig wäre das eigentlich, sich das tiefer anzuschauen. Und so ist eigentlich der Beruf entstanden. Ja. Und dann habe ich halt mir die Anlagen und die Fähigkeiten, sag mal, beibringen müssen. Oder zumindest die Techniken, wie ich neues Dinge lerne, wie ich Dinge verstehe. Genau.
Ja, und in diesen 10 Jahren hat sich extrem viel getan. In den letzten 4 Jahren hat sich auch extrem viel getan durch die Pandemie. Und immer wenn wir beide sprechen, so alle halbe Jahr, zwischendurch telefonieren wir ja manchmal auch noch, aber dann merken wir eigentlich, wie krass viel sich verändert hat und dass diese Geschwindigkeit der Veränderung ja auch eher noch zunimmt. Und ich glaube auch, dass man genau daher auch diese Ruhe immer wieder sich mit reinnehmen muss, um das mal zu reflektieren oder um auch mal ja, sich vielleicht auch ein bisschen Zeit zu geben, das zu verarbeiten, denn diese Zusammenhänge zu erkennen, so wie Wolf Lotter das mal beschrieben hat in seinem Buch, das ist ja durchaus eine große Herausforderung, die uns als Menschen ja auch ganz neu herausfordert. Das haben wir ja vorher so nie machen müssen, ne?
Ja, ich meine, du sagst aber, ich habe das Ende des Jahres eingestehen müssen und habe das in meinen Vorträgen gesagt. Ich habe den Menschen gesagt, die da vor mir saßen, es ist mir noch nie passiert, dass in demselben Jahr, in dem ich erzählt habe oder das mein Panorama vorgestellt habe, also so meine Wetterkarte einer möglichen Welt, dass die noch in dem Jahr überschrieben wurde. Ja, ich habe es wirklich überschreiben genannt, so wie du eine Internetseite überschreibst oder einen Code überschreibst. Also sprich, dass das Ausgesprochene keine Gültigkeit mehr hatte. Und diese Geschwindigkeit habe ich so noch nie erlebt. Und es fing schon an in den ersten 3 Monaten dieses Jahres, also des 23er Jahres, wo ich relativ viel unterwegs war und habe dann bestimmt bis Ostern gebraucht, das alles mal zu sortieren. Und mir ist auch eines bewusst, das bleibt. Also ich habe heute, also mit dem Wissen, dass mein Wissen überschrieben wird, ist das gut, dann akzeptierst du das. Und dann weißt du, es gibt bestimmte Sachen, die haben eine andere, viel andere Geschwindigkeit, eine viel höhere Geschwindigkeit. Dann musst du öfter jetzt draufschauen und dann gibt es Dinge, die haben die alte Geschwindigkeit, sage ich mal, wo du weißt, das kannst du jetzt über 18 Monate abschauen und da brennt jetzt nichts an. Aber das ist eine massive Herausforderung, absolut. Wenn ich das nochmal ein bisschen sortiere. Wo kommt es eigentlich her? Ich meine, beachte, Anfang letzten Jahres habe ich gesagt, wir stehen, das ist keine konjunkturelle Delle, wo wir reingehen. Wir stehen vor einer systemischen Veränderung, also einer systemischen Veränderung der Wirtschaft. Und was jetzt gerade passiert ist, jeder spürt, also alle Menschen verstehen das. Wir kommen aus einer Zeit, wo Energie kein Geld gekostet hat. Energie ist eine sehr kritische Ressource mittlerweile. Das Institut der deutschen Wirtschaft hat jetzt noch herausgebracht, die energieintensiven Branchen in Deutschland haben bis zu 20% quasi einen Produktivitätsverlust oder einen Wertverlust in ihren Rohrträgen. Das nächste Thema ist Ressourcen. Ressourcen haben bis vor der Pandemie überhaupt keine Rolle gespielt. Die waren quasi unendlich da. Und auf einmal sind Ressourcen eine kritische Größe und Unternehmen verstehen, dass sie in die Kreislaufwirtschaft kommen müssen. Die dritte Dimension ist Geld. Geld kostet auf einmal Geld. Also wer heute zur Bank geht, der zahlt Zinsen. Und wir haben über viele Jahre keine Zinsen gezahlt. Und das vierte ist, die Wirtschaft bedient einen globalen Markt in weiten Teilen friedlich. Und alles das ist Geschichte. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Ich habe zufällig gestern in Regensburg einen ehemaligen Bankdirektor getroffen und der sagte zu mir, Raphael, diese letzten 15 Jahre werden sich nicht mehr wiederholen. Also zumindest nicht so schnell. Das bedeutet, das Leben von uns allen findet in einer ganz neuen Gemengenlage statt. Und dazu kommt jetzt das Thema der Technologien, in aller Munde ja AI, aber nur mal so ein Beispiel. Also wenn ich jetzt mein AI ja mal beobachte, im Januar letztes Jahr in Davos erzählte Satya Nadella diese legendäre Geschichte von dem Farmer, der im Januar in Indien eine komplette Applikation des Landwirtschaftsministeriums nur mit dem Smartphone gemacht hat, ja, also nur über einen Chatbot. Dann der Konrad Guller, der diese Datenbank aufgebaut hat. Advanced Innovation findet man heute noch. wo sich bis heute über 6600 generative Tools angesammelt haben, die wir nutzen können, Sprache zu machen, mit Bildsprache zu Textsprache zu Excel-Sprache zu weiß der Teufel was. Dann ein Siemens verkündet, ein Roland Busch verkündet im Oktober den Microsoft Co-Piloten. Ich hatte das große Glück und konnte Siemens jetzt nochmal besuchen zum Ende des Jahres. Siemens bringt gerade den Maschinen bei, dass du denen die Befehle sprechen kannst. Also Prozessautomatisierung in der Vergangenheit haben Leute Codes geschrieben. Ganze Blöcke von Codes. Stell dir mal vor, das müssen wir nicht mehr tun, sondern du sagst der Maschine, was sie tun soll. Und die Maschine sagt dir, was sie hat. Also ich habe Verschleiß zum Beispiel. Also so. Und wenn man, und dann noch die ganzen, es gibt ja sogenannte RPA-Tools, die heißen Robotic Process Automation. Was sind das für Tools? Das sind Tools, die quasi die ganzen Admin-Aufgaben, die Bürotätigkeiten automatisieren. Die beobachte ich ja seit 2 Jahren. Da gibt es mittlerweile über 500 Tools Open Source. Geschweige denn von den 20, wo Firmen wie Vita quasi Lizenzen für bezahlen. Hey, und das, allein die Nummer schon, dann denkst du, wie, wann ist das alles passiert? Das ist in 12 Monaten passiert? Ja. So, ist das vorbei? Nein, es ist nicht vorbei. Und das führt jetzt auf einmal darum, dass du, wir sind ja konditioniert, also unterbrech mich, ne, so wenn's passt, ja. Wir sind ja konditioniert über unser Bildungssystem in Domainwissen. Also du bist, was weiß ich, du bist Volkswirtschaft, hast du studiert oder Wirtschaftsinformatik oder Schreiner gelernt oder Landmaschinenmechaniker. Und in diesen Domains stecken wir drin. Die fähigkeitsbasierte Ökonomie, das bedeutet auch, dass dein Domainwissen weniger wert ist, sondern dass die Veränderung deines Berufs jenseits deines alten Berufsbildes stattfindet. Und das übrigens egal, was du tust. Wer die Woche den Podcast gehört hat mit dem Fabian Mattes und der Dr. Miriam Meckel vom Handelsblatt, wie sie das erzählt, welche Berufe das betrifft, dann denkst du, hey, hoppla, ja. Also ich bin ja da auch nur Zuhörer und habe gedacht, krass, jetzt kommt das eine mit dem anderen zusammen. Andererseits finde ich ja befreiend, weil egal in welcher Wertphilosophie du als Mensch jetzt steckst, hast du auf einmal ganz andere Möglichkeiten, Dinge zu tun.
Ja. Ja, unsere große Tochter zum Beispiel, die ist sehr künstlerisch aktiv und die hat sich irgendwann dann, die ist jetzt 14, die hat sich dann irgendwann geäußert, sie möchte Illustratorin werden. Und ich denke mir so einerseits, ob es diesen Beruf so noch gibt, weiß ich nicht, aber diese Kreativität, ja, diese Fähigkeit, die dahinter steckt, die zu kultivieren und zu entwickeln, ist wunderbar. Und sich dann auch immer neue Tools anzuschauen, auch digitale Tools. Wir haben uns ChatGPT auch mal zusammen angeschaut, was übrigens in der Generation überhaupt noch nicht angekommen ist. Hat mich in diesem Jahr auch sehr verblüfft eigentlich. Die sind immer noch in TikTok und Insta und BeReal und wie das alles heißt. Aber however, was du sagst, diese Fähigkeit dahinter zu sehen und dann eben diese Offenheit zu haben, sich aus dieser Fähigkeit heraus weiterzuentwickeln, das finde ich eben auch so wichtig. Und wenn wir auf KI mal kommen und auch nochmal zurückschauen, Anfang 2023, ich weiß noch, dass wir uns auch darüber unterhalten haben, dass wir natürlich erwarten, dass KI sich extrem schnell entwickeln wird. Wir haben das in diesem Jahr dann ja auch gesehen mit OpenAI, so ein bisschen als das Flaggschiff der generativen KI, mit Sam Altman, der dann gehen musste, wie der kam. Große Themen und vor allen Dingen auch eine große Mediengeschichte. Also gesellschaftlich am Ende des Tages ist KI irgendwo angekommen. Hast du, so wie sich das Thema KI entwickelt hat, hast du das so erwartet?
Okay, auch ein schöner Punkt zum Thema Erwartung und Feststellung dazu. Was ich festgestellt habe im Kontext Erwartung, selbst mir mangels an Vorstellungsvermögen. Also wenn du mich fragen würdest, Raphael, was ist die größte Herausforderung für uns Menschen im Kontext der Zukunft, dann ist es eine mangelnde Vorstellungskraft. Im Guten, by the way, wie im Schlechten. Denn nein, ich habe mir das nicht vorstellen können. Ja, ich habe mir sehr viel vorstellen können. Das habe ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen können. Ich habe mir auch nicht vorstellen können, dass wir aufgrund von einer Technologie, und jetzt kommt ja das Interessante, man spricht ja auch von einer Technologiekonvergenz, die wirken ja ineinander, dass das auf einmal ganz andere Technologien befähigt. Als Beispiel dazu, viele sagen ja, das Metaverse ist tot, aber das Metaverse findet gerade massiv statt in industriellen Anwendungen. Das industrielle Metaverse ist in etwa so 5 bis 6 Mal so groß gerade wie das kommerzielle oder das Enterprise Metaverse. Aber wenn man nun mal schaut, was findet da alles drin statt, technologisch, du hast einen digitalen Zwilling, du hast das Internet der Dinge, du hast Edge and Cloud Computing, du hast künstliche Intelligenz, du hast das ganze Thema UX, User Experience, dann 5G-Netzwerke und die Blockchain. Und das alles, überleg dir mal, auf einmal über das Thema KI kannst du diese 7 oder 8 Schlüsseltechnologien quasi einpacken und hast industrielle Metaverse-Anwendung. Und was ist hier das Interessante daran? Erinnere dich daran, ich habe vorhin gesagt, wir müssen keine Blocks mehr programmieren. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden zukünftig über Augmented und Virtual Reality, die lernen im Augenblick. Ich meine, stell dir das mal vor, du hast die Brille auf, du stehst vor deiner Maschine bei einem BMW in München oder bei einem Mittelständler im Sauerland und der kriegt unmittelbar die Information, ich meine, das kann für unser Land eine Riesenchance sein. Ja? Und auch das hat meine Vorstellungskraft gesprengt. Und auch hier wieder dieses Thema Domainwissen. Ich habe ja das große Glück, dass mich dann Leute anrufen, wie der Johannes Behringer von Siemens, der sagte, Mensch, Rafa, komm doch mal vorbei. Und dann fahre ich da hin und dann stellte mir die Leute vor und dann redst mit denen und dann fahre ich nach Hause und war mal schön weich gekocht, weil ich das nicht erwartet habe. Also nicht, weil ich das nicht von Siemens nicht erwartet habe. Die sind richtig gut auf Zack, aber weil ich dann denke, nee, das kann doch nicht so sein, dass das so schnell funktioniert.
Und mit all diesen Chancen, über die wir jetzt wahrscheinlich noch 3 Podcasts allein machen könnten, die Anwendungsfälle und Chancen, ne, von Medien, da haben wir Springer Verlag gesehen, der dann in eine Kooperation gegangen ist, bis in Militär. Ja. Im Militärbereich gibt es ja auch schon sehr lange KI-Anwendungen mit den internationalen Krisen, die in diesem Jahr sich ja leider auch noch in die Breite gefächert haben. Aber da mit diesen Möglichkeiten eben auch nochmal zu sagen, welche Risiken gibt es eigentlich auch? Ja, wir haben dann auch in Kalifornien gesehen, die Schauspieler sind auf die Straße gegangen und haben gesagt, hey, wir werden hier ersetzt. Wo geht die Reise eigentlich hin? Wie reguliert man das Ganze eigentlich? Das hat uns in diesem Jahr ja auch beschäftigt und beschäftigt uns ja auch noch weiter. Das ganze Thema, wie kriegen wir es eigentlich in irgendeiner Form nicht gegriffen, aber wie handeln wir das ganze Thema KI eigentlich? Ne?
Okay, aber da schon mal die großen Industrieverbände, die sind ja heute alle organisiert und haben ja auch Sprachrohre diesbezüglich in die Politik beziehungsweise Richtung Europäische Union. Also du kannst davon ausgehen, dass von den großen auch deutschen Industrieverbänden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Brüssel an dem Thema mitgearbeitet haben. Und was natürlich wichtig ist, ja, du brauchst, also nein, du brauchst keine Regulatorik für industrielle Anwendungen innerhalb eines Produktionsbetriebes, weil dort wirst du eben nichts in Anführungsstrichen anstellen können. Aber ja, du brauchst natürlich eine Regulatorik in anderen Bereichen. Andererseits zu dem Thema in München gab es ja die Münchner Medientage, sind die größten Medientage in Deutschland, finden uns dann auch nur in Bayern statt, die waren im House of Communication von Serviceplan. Nach meiner Session, die ging zum Thema KI und Kreativität, kam eine Session zum Thema Urheberschutz. Und der ist ja heute ganz klar geregelt, indem du heute einen Text hast, der mit KI verfasst oder teilverfasst wurde, indem du ein Bild machst, der teilbearbeitet wurde. In dem Moment genießt du, hast im Prinzip keine IP drauf, ja, hast im Prinzip kein Urheberrecht. Und da gibt es ja eine Kanzlei in Köln, die heißen Lausen und Partner, die da ganz firm drin sind. Und Da habe ich heute keinerlei Bedenken. Ja, also ich will sagen, ich habe da Gottvertrauen, aber ich würde mal sagen, da wird an vielen Dingen dran gearbeitet. Aber was viel wichtiger ist, die Firma dann diesbezüglich nach vorne zu bringen. Aber vielleicht eine kleine Story aus dem eigenen Kontext bei Vitra. Der Christian Schneider, der Chef unserer IT, der richtige Fuchs, total engagiert. Wir sind ähnlich lang im Unternehmen. Er hatte damals so eine Art Stabsstelle bei der Nora Fehlbaum, hat dann die IT-Abteilung übernommen. Und der hat dann eingeladen, alle Abteilungen, ich glaube so 15, 16, nagel ich mich fest, und gab es ein Grundbriefing zum Thema AI und dann gab es aber eine Aufgabe an alle Abteilungen. So nach dem Motto, was glaubt ihr wohl, wo hat diese Technologie Potenzial in eurer täglichen Arbeit? Also er wollte diese Technology Literacy trainieren, also versucht euch mal vorzustellen, wo sind die Benefits dieser Technologie in eurer technischen Arbeit? Und dann hatten die, glaube ich, 14 Tage Zeit und kamen tatsächlich mit 92 Cases zurück. Wie cool ist das denn? Also 5 bis 6 Cases pro Abteilung. Und heute ist es so, ich glaube, man arbeitet 15 oder 20 Cases, haben wir lokalisiert, weil du brauchst ja auch das Datenmaterial, an dem wird gearbeitet.
Ja.
Und jetzt sind wir ja keine Technologiefirma, sondern wir sind ein Mittelständler, der ja kein Technologiekonzern ist, aber du siehst auf einmal, dass das kein Hexenwerk ist, wenn es Initiatoren gibt, die das anschieben, die das Thema vermitteln. Übrigens, auch das ist Teil einer fähigkeitsbasierten Ökonomie. So wie Leute heute ein YouTube-Video schauen, um ihren Staubsauger zu reparieren, weil irgendwas an der Karre ist oder was weiß ich was, so schnell werden wir zukünftig neue Dinge lernen. Das erste Beispiel war die Pandemie. Auf einmal haben alle Videocalls gemacht. Das hättest du vorher irgendwie reguliert und hier nochmal ein Training und braucht's nicht mehr.
Mhm. Ja, zum Thema Medien ist natürlich auch nochmal der Rechtsstreit der New York Times interessant mit OpenAI, die gesagt haben, es kann eigentlich nicht sein, dass sich hier der Daten bedient wird, der Artikel, die wir veröffentlicht haben und die diese Maschine quasi gefüttert wird. In irgendeiner Form müssen wir das regeln und ja, dann ist natürlich auch die Frage, wie macht man sowas zukünftig? Ne?
Ja, oder ich meine, du sprichst einen guten Punkt. Ich hatte ja, viele Leute haben ja so gesagt, ja, Raphael, was wünschst du denn? Und dann habe ich immer gesagt, ja, ich wünsche mir diese kleine Kugel wie bei Star Wars, die hinter mir herfährt und mir immer so Tipps gibt. Und ich weiß noch, ich glaube, das war auch im Herbst, ich hatte mit also einer meiner, wenn ich so Fragen habe zum Thema AI, ist unter anderem der AI-Hub in Frankfurt. Und dann hatte ich die Jungs in dem Call und sagte, hey, mal, ich möchte euch mal was zeigen. Und da habe ich dir meine ganzen Reports gezeigt, so 350 Stück. Und ich sagte, ich würde die gerne besser sortieren. Und da sagte eine, ich habe dir gerade ein Plugin geschickt. Ich hatte noch gar nicht ausgesprochen. Dann hat er mir ein Plugin geschickt, der heißt Ask Your PDF Research. Mhm. Also du hast quasi über diesen Plugin, das ist eine Büroklammer, kannst deine Reports runterladen und kannst dann darüber quasi prompten. Also alles, verstehst du schon? Also alle Fragen, die ich habe, beziehe dann die Reports mit ein. Was er natürlich macht, ist, er macht sofort ein sauberes Quellenverzeichnis etc. pp. Ja. Und dann nenne ich das in Ordnung. Was natürlich was ganz anderes ist, ich meine, die Reports haben eh kein Geld gekostet. Check. Ja. Was natürlich was anderes ist, wenn in Bloomberg oder halt wie die New York Times sagt, das sind Artikel, die von Autoren geschrieben wurden. Das gilt es natürlich zu regeln.
Die künstliche Intelligenz ist natürlich ein Thema, das uns jetzt auch in Europa beschäftigt. Also inwieweit können wir da jetzt auch den Amerikanern in irgendeiner Form Paroli bieten oder beziehungsweise da auch selber Dinge entwickeln? Wir haben natürlich aus Heidelberg kommend ein Startup gesehen. Wir haben in Frankreich Mistral gesehen, also auch nochmal ein Startup, das gesagt hat, wir entwickeln hier was Eigenes. Wie siehst du diese Entwicklung? Ja, es gibt ja Bosch GPT, das ist ja auch eine Kooperation. Also durchaus auch Dinge, die hier bei uns entstehen. Spielt das am Ende überhaupt eine Rolle im internationalen Kontext gesehen? Wie ordnest du das ein?
Okay, also was jetzt hier wichtig ist zu verstehen, wie kommen zukünftig große Innovationen in die Welt? Ich möchte mal eine ganz einfache These aufstellen. Wenn wir in der Vergangenheit, oder andersrum, wenn wir zukünftig all die Veranstaltungen, die wir im Kontext Employer Branding machen, die wir im Kontext Change machen, die wir im Kontext Transformation machen, wenn wir die im Kontext Innovation machen würden, im Kontext Data Literacy, im Kontext Technology Literacy, im Kontext Future Literacy, dann haben wir in Deutschland keine Probleme mehr. Was wir aber machen ist, eine Change-Veranstaltung, also du machst etwas und Transformationsveranstaltung, setzt quasi auf der Gegenwart auf. Und da ist eigentlich in meinem Gedanken schon der Fehler, zumindest jetzt, vor 5-6 Jahren war das anders. Jetzt auf deine Frage zurück, haben wir in Europa eine Antwort? Ja, und die Antwort bedeutet, eine kritische Masse an Menschen zu allokieren, also dass du sagst, du verortest Menschen sehr bewusst im Kontext der Schlüsselinnovation. Viele haben es ja wahrscheinlich gehört, in Heidelberg, hier dieses Thema, nicht in Heidelberg, in Heilbronn, Entschuldigung. The Global Home of Human AI von der Schwarz-Stiftung. Auf 23 Hektar entsteht ein riesengroßes Areal. Die Architekten MVRDV, ich glaube später eine Beheimatung, fand fast 4.000 bis 5.000 Menschen, die nur im Kontext dieser Technologien anwenden. Und da ist ja eins, das ist ja von der Grundlagenforschung bis unmittelbar Applikation alles. Was heißt das? Wenn wir egal wo in Europa, hier eine Antwort haben wollen, bedarf es dieser radikalen Verortung der Menschen. Ein Unternehmertum in München Ja, und das Team um Christian Mohr, die sind nur deshalb einer der besten Inkubatoren in Deutschland. Einer der, der das meiste VC-Kapital sammelt für die eigenen Startups aus der Universität heraus. Weil die einmal die Unternehmertum haben draußen in Garching oder das Munich Open Collab, was im Prinzip genau junge, also Entrepreneure, aber auch etablierte Unternehmen allokiert zusammenbringt und da entsteht ein Bums. Das funktioniert nicht remote. Der Einzige, die Einzigen, die wirklich High Level was machen können, sind diese paar Firmen wie die Nvidias dieser Welt. Die entwickeln auch diesen teuren H100, diese Grafikkarte 4i, wo das Stückpreis $54,000 kostet. Die entwickeln sowas auch remote. Aber dann gelingt das auch in Europa und dann gelingt das auch in Deutschland. Mhm. Aber wir müssen uns verbünden. Verbünden bedeutet auch, Kooperation, Gemeinschaften schließen, dass ein Fraunhofer-Institut, eine Helmholtz-Stiftung mit einer Unternehmung, mit dem Mittelstand, mit dem Bildungsträger, mit der Universität vor Ort, ob das in Bielefeld ist, ob das in Wuppertal ist, ob das in München, in Nürnberg, in Augsburg, dass man dort miteinander agiert. Es schafft keiner mehr alleine aus sich heraus. Das ist vorbei.
In Asien sehen wir natürlich auch ein großes staatliches Interesse, ja, an Innovationen und an digitalen Themen, die dann auch mit massiven Budgets untermauert werden. Das, was hier oft fehlt, dass viele sagen, also wir haben einfach das Geld nicht, wir haben auch nicht diese Investitionssummen wie in Amerika, die aus anderen Ecken dann nochmal kommen. Also würdest du sagen, dass die Politik hier auch zukünftig mehr rein muss in Deutschland, in diese Themen? KI-Ministerium?
Okay. Das machst du natürlich ein Fass auf. Also, ja, Geld spielt eine Rolle. Braucht man gar nicht drüber reden. Aber was auch eine Rolle spielt, ist, dass wir eine Visionsfähigkeit haben. Also, dass ein Volk, und damit meine ich auch ein Volk und eine ganze Gesellschaft, den Glauben daran hat, Zukunft zu gestalten und sich neu zu erfinden. Und dann auch ein Commitment dazu hat und sich auf eine Reise macht. Also wenn man mal schaut, es gibt ja in Duisburg den Dr. Rasmus Beck, der ja eine hohe Sichtbarkeit hat auf LinkedIn und Duisburg oder Nordrhein-Westfalen hat es geschafft, der Nummer 1 Standort aktuell in Deutschland zu werden im Kontext Wasserstoff. Ich glaube, doppelt so stark, an zweiter Stelle, glaube ich, liegt Hamburg. Ich meine aber, also das ganze Ruhrgebiet wohlgemerkt, an zweiter Stelle liegt dann Hamburg. Und dann, glaube ich, kommt Bayern. So what? Und dahinter stecken natürlich Köpfe in der Politik, die es schaffen, alle Akteure, also die politischen Akteure, ja, egal von welcher Partei, die Akteure aus der Wirtschaft, ja, die quasi darauf einzustimmen und dann zu sagen, Energien und Kräfte zu bündeln, ja, und vorauszugehen. Und sogar auch aus den Nachbarregionen Partner zu finden. Das ist ein ganz anderes Denken. Ja. Und vor allen Dingen, wir müssen endlich hier ideologiebefreit sein. Ja. Zukunftsthemen sind keine ideologischen Themen. Hallo? Ich rede doch nicht von Religion. Ja. Und wir vermischen das gerne.
Ja, und wir streiten uns gerne. Das haben wir in diesem Jahr auch gesehen. Also die großen Parteien streiten sich um natürlich auch wichtige Themen wie Energie. Und dann gibt es natürlich die Randparteien, die das beobachten mit vereinfachten Antworten und zu komplexen, ja, Themen kommen und dann so Aufwind bekommen. Das, ja, wird natürlich nächstes Jahr auch nochmal schwierig, auch wenn es hier in diesem Podcast so nicht primär darum geht.
Aber hier bist du bei einem Thema und hier, glaube ich, da muss auch jeder mal vor seine eigenen Türe kehren. Also erinnere dich an meine Ausführungen in der Anfangszeit. Also Geld kostet Geld, Energie kostet Geld, Globalisierung in weiten Teilen eben nicht mehr friedlich, Ressourcen sind limitiert. Wenn du das nur nimmst oder wenn du dann die rasante Entwicklung der Technologien nimmst, dann wirst du eben auf die Welt keine einfache Antwort finden. Das bedeutet, dann musst du dir selber mal einen Kopf machen, was das denn für deine Organisation und für dich selber in deiner täglichen Aufgabe bedeutet. Und was wir natürlich machen, so eine Art Schutzreflex, ja, das ist mein Job weg. So, was natürlich, der Impuls ist okay, aber es hilft keinem, ja. Es hilft auch keinen Unternehmen. Und wenn Wir haben zu lange Zukunft als Land abdelegiert oder gar nicht angepackt, ja, weil wir hatten dickes Sparbuch, ja, wir hatten noch paar Sachen, die wir gut ausmonetarisieren konnten, dieses Thema Exploitation, und die Kuh ist halt so alt, dass wir die jetzt eigentlich auf den Gnadenhof geben müssten, so, ja, und nicht zum Metzger fahren. Aber wir haben leider Gottes, wir schauen jetzt in einen Stall und da steht keiner mehr drin. So. Und in der Situation sind wir jetzt. Und auch das ist mal in Ordnung, das einzugestehen, dass wir halt über ein paar Jahre die Hausaufgaben nicht gemacht haben, was okay ist. Also, was nicht okay ist, aber einfach zu sagen, okay, das ist jetzt eine Realität und aus dieser Realität heraus Veränderungen zu machen.
Ja. Und das fällt uns schwer, ganz offensichtlich.
Logisch, fällt jedem schwer.
Das sieht man auch an Themen wie dem Büro. Ja, da haben wir in 2023 auch so eine schöne oder auch nicht so schöne Back-to-Office-Bewegung gesehen. Ja, also es ist immer so, wir verändern uns nur, wenn das wirklich sein muss, wie in der Pandemie. Und dann würden wir es ganz gerne so haben, wie wir es kennen, ja, wie wir es gewohnt sind. Aber auch zum Thema Büro, über das wir jetzt ja auch noch gerne nochmal sprechen können, gibt es ja die unterschiedlichsten Ansätze und die hatte ich auch im Podcast von 100% Remote bis Remote First, also ne, nicht nur, aber sehr gerne, bis hin zu wir schwören auf das Büro. Was hast du da auch international gesehen? Du warst ja auch in diesem Jahr unterwegs.
Okay, ja, auch dazu kurze Einleitung. Das IFO-Institut hat im August in Deutschland 9000 Unternehmen befragt. Und die Befragung war also, in a nutshell, wo bist du eigentlich am produktivsten? Und was da rauskam, zwei Drittel der Befragten haben gesagt, es spielt keine Rolle, ob sie im Büro sind oder ob sie zu Hause sind. So. Übrigens, wenn man jetzt den Fächer öffnen würde und würde in die Befragung gehen vom Niklas Blom von Stanford, also der ist der Stanford-Mann, der das WFH, also Work-from-Home-Portal, da hat, ist vergleichbar. Jetzt kommt's. Als Raffi das gelesen hat, also die Zeit hat dann sofort darüber geschrieben, und dann meinte ich, boah, okay, Eingang zurück. Aus der Betrachtung aus der Vergangenheit, also von 2023 in die Vergangenheit geschaut, hätte ich auch diese Aussage getroffen, ja. Also, wenn wir sagen, die Antworten der Befragten ist eine Momentaufnahme, ja. Gib mir die Anleitung, Orientierung, nein, 0,0. Weil, wenn du von einer wissensbasierten Ökonomie eine fähigkeitsbasierte gehst, die fähigkeitsbasierte, die baut auf physischen Interaktionen auf. Die baut eben nicht darauf auf, dass Leute irgendwo in der Welt verteilt sind. Und dann wäre die Antwort sehr wahrscheinlich eine andere gewesen. Also was heißt das? Du hast Länder, die haben überhaupt keine Sorge. Wenn du heute Bürovermieter in Seoul bist, dann kommst du aus dem Lachen nicht mehr in Schlaf, weil die prügeln sich. Also da gibt's Bewerbungen um die Top-Standorte von Unternehmen, die sogar, ich sag mal so, extra Mieten zahlen, damit sie einen Mietvertrag kriegen. Das absolute Gegenteil ist in den USA, wo Büromobilien bis zu 50% abgeschrieben worden sind, also vom Wert oder mehr. Vor allen Dingen alte, vor allen Dingen in Randlagen, weil dort keiner mehr hingeht. Ist aber ein ganz anderes System. Kulturell ein ganz anderer Background, anderes Zusammengehörigkeitsgefühl, andere Bildung von sozialen Gemeinschaften, keine Public Transportation, also schlechte Verkehrsinfrastruktur. So, was ist jetzt bei uns in Deutschland oder in Europa? Die Immobilien in Top-Lagen, also die innerstädtischen Büros laufen sehr gut. Unternehmen, die asset-lastig sind, nehmen wir so ein BMW in München mit dem Fitz. Ich glaube, an 3 Tagen die Woche ist das Fitz sehr gut besucht. Und der Montag und der Freitag ist das so ein Randtag. Aber an anderen Tagen braucht das Unternehmen einfach diesen Ort. Das deckt sich auch mit meiner Erklärung, Menschen zusammenzubringen, damit etwas Neues entsteht. Oder an diesen Innovationen zu arbeiten. Und ich glaube, die nächste große Herausforderung ist es, echte hybride Räume zu bauen. Menschen sind es satt, vor diesen fuseligen Kameras zu sitzen. Es gibt ja heute schon diese großen Videowände mit automatischen Kameras, mit Tracksystemen, wo du ganz anders in einer hohen Komplexität quasi in so einer Art Mixed Reality. Du bist physisch vor Ort, hast die große Wand, arbeitest mit. Ich glaube, dort werden wir so Improvements sehen. Und natürlich sind jetzt die einzelnen Unternehmen gefordert, sich die Frage zu stellen, wie baue ich mein Haus der Rituale, ja? Wie baue ich mein Haus für Innovation und Fortschritt und wie baue ich oder gestalte ich mein Haus der Transformation? Das hat nichts mehr mit dem alten Büro zu tun.
Ich durfte im Spätsommer 2023 den Architekten kennenlernen, der die neue Booking-Zentrale in Amsterdam mit geplant hat. Ja. Genau, und ich fragte ihn dann...
Wo warst du denn? Warst du in Holland? Warst du bei denen in Holland oder hast du
in Berlin? Ich war in der Designpost in Köln okay. Eine Veranstaltung.
Ach so, und da waren die da.
Genau, und haben darüber einen Vortrag gehalten und natürlich tolle Bilder gezeigt, sehr viel Grün, sehr viel Tageslicht, sehr viele Menschen vor Ort und sehr viele Fahrräder natürlich, wie sich das in Holland gehört. Und ich fragte ihn also, was dieses Headquarter so erfolgreich macht und so attraktiv natürlich auch, um dahin zu kommen. Und er sagte, also das eine Thema ist, es ist eben ein Ort, der nicht so sehr an diese traditionelle Arbeitsweise erinnert, dass du einfach hingehst und in einem Einzelbüro sitzt, sondern es ist sehr offen, kollaborativ, auf Transparenz. Das andere ist aber auch sowas wie sehr hochwertiges, kostenloses Essen in 3 Restaurants zu jeder Tageszeit. Also die nehmen den Leuten einfach was ab, ja, die können einfach da hinkommen und sich wohlfühlen, Menschen treffen. Also auch dieser Community-Gedanke, den ich sehr interessant fand. Und dann erlebe ich aber wieder, wenn ich nach Deutschland schaue, auch Unternehmen, die sich damit sehr, sehr schwer tun, ja, die dann vielleicht irgendwie so eine Kreativräume schaffen, in denen dann auch mal, ja, diese Kamera drin ist, von der du gesprochen hast, aber diesen wirklich mutigen Schritt mal zu gehen und sagen, wir investieren jetzt hier auch mal, wir sprechen mit Vitra und mit anderen Design-Offices und wen es alles gibt, um mal Raum neu zu denken, attraktiv zu machen, hybrid auch zu denken. Ich vermisse das ehrlich gesagt noch ein bisschen in Deutschland und hoffe natürlich auch, dass es 24 mehr wird.
Ja, aber schau, das hat mit einem Punkt zu tun. Und zwar, angenommen, wir haben einen Versicherungskonzern. Und angenommen, dieser Versicherungskonzern, sein stärkstes Produkt sind Autopolicen. Dann wird auf der einen Seite diese Arbeit in einem hohen Maß automatisiert. Ja. Schriftverkehr, Unfallerkennung, so. Und jetzt ist natürlich die Frage, ob wenn du dann ein neues Bürogebäude baust für diesen Versicherungskonzern und man betrachtet das Unternehmen nur aus der alten Welt und machst diese tollen Räume, ob die dann angenommen werden. Nein, weil die sind zwar gut, aber eigentlich brauchst du sie nicht für deine Arbeit. Denn dort ist eine Person in einem festen Denk- und Handlungsmuster konditioniert, Kunde A bis G, sage ich jetzt einfach mal so. Was wir jetzt sehen werden, mehr und mehr kommen diese Unternehmen in eine echte Innovationskultur, in diese echte Ambidextrie, ja, wo dann genau die gleiche Versicherung zukünftig nicht mehr das Auto von Raphael Gehring oder von seiner Frau versichert, sondern der versichert uns, wenn wir mobil sind, wenn ich mit dem Fahrrad fahre, mit dem Auto fahre, wenn ich im Zug sitze, also ich habe immer eine Art Versicherungsschutz, so, und der entspricht eigentlich einer Versicherung einer neuen Zeit. Das alte Produkt gibt's aber immer noch. Das lässt ja nicht verschwinden. Mein Auto muss ja immer noch versichert werden. Aber so. Und dieser zweite Typus, den ich jetzt angesprochen habe, dieses neue Produkt, darauf kommst du sehr wahrscheinlich nicht, wenn du alleine vor deiner Maschine an deinem Schreibtisch sitzt, zu Hause oder im Büro oder in eine Kamera glotzt. Ja. Der Innovationsdruck ist halt bei Unternehmen sehr unterschiedlich. Mhm. Und es gibt Unternehmen, bei denen ist der enorm hoch. Und die haben rechtzeitig daran investiert. Und es gibt Unternehmen, bei denen ist der nicht erforderlich. Aber die großen Projekte aktuell auf dieser Welt, die sich mit den großen Veränderungen beschaffen, haben immer eine komplett neue Verortung. Also sprich, eine Architektur, die in einem hohen Maß darauf einzahlt. Ja? So wie die Industriearchitektur um die Jahrtausendwende Deutschland verändert hat und das erst möglich gemacht hat, was hier passiert ist, so entstehen gerade überall auf der Welt Gebäude dafür. Und der Architekt Uwe Studio, die verstehen natürlich ihr Fach. Und deshalb ist das in Holland so geworden, wie es geworden ist. Und du hast natürlich eine Organisation, ein Booking, der massiven Innovationsdruck hat.
Ja.
In einem hochkompetitiven Markt.
Das hat dann auch mit Employer Branding zu tun. Man möchte zeigen, wer man ist. Man möchte als Marke natürlich auch auftreten. Und das hat mit Reputation natürlich auch viel zu tun. Ich glaube, das haben wir 23 auch gesehen, dass immer mehr Unternehmen sich in Zeiten des Fachkräftemangels, um darauf auch nochmal zu kommen, eben gefragt haben, was erzählen wir eigentlich von uns? Was macht uns eigentlich kulturell auch aus? Ist aber auch wiederum ein sehr schweres Thema für viele, weil wo fängt man denn da an bei dieser Kultur? Wo hört man denn da auf? Man kann da unheimlich viel zu lesen, auch LinkedIn hoch und runter, Company Culture, Harvard Business Review, es gibt Tonnen davon. Was hast du über Kultur so 23 so mitgenommen? Was ist dir da so wichtig?
Boah. Also nur mal zu dem Thema, ja. Ich glaube, vor 24 Jahren, als ich nach München kam, im Jahr 99, also mein erster Arbeitstag war dann Januar 99, fing ich an bei einer Firma, die hieß Objektform. Und in den ersten zwei Jahren, wo ich bei denen war, gab es dann eine komplette Initiative, das hieß The Culture Company. Überlegt erst mal, es ist 24 Jahre her. Ja. The Culture Company, später begleitet auch durch den Jan Tönen von Tönen Konzepte, den ein oder anderen bekannt ist. Und da haben wir damals uns diesem Thema angenommen, so boah, fremd und weit, wie es am Anfang war. Und auf einmal wurde es natürlich viel greifbarer und du hast dann, ich mit meinen knapp etwas über 30 Jahren Zugang zu diesem Thema gefunden, so viele Jahre später. Ich sage ja immer so, Kultur ist so wie Liverpool, ja, wie der Fußballclub. Ob die gewinnen, ob die verlieren, du hast das Gefühl, so der Verein, der Fans, die wissen, wer sie sind, wofür sie stehen, was sie sich wert sind und was sie tun. Und das ist unausgesprochen. Ob du ein Kind auf der Straße ansprichst, ob du einen Funktionär ansprichst, einen Spieler, der da mal war und vielleicht jetzt in Madrid spielt oder in Italien. Und das Ganze hat so eine Art starkes kulturelles Framework. Was das aber nicht sein kann, ist gefällig. Also Kultur ist eben nicht Mode oder ein Eimer Farbe mit einem Pinsel und du streichst das einfach mal an. Und deshalb ist es auch so schwierig. Also als ich bei Siemens war, mit 175 Jahren, und wenn man mal recherchiert, was Siemens in 175 Jahren alles erfunden gemacht hat, dann wirst du von dem Teil der Kultur mal eben erschlagen und denkst dir, oh mein Gott, was für eine Heritage, ja, so. Oder wir als Vitra in den von 53 an, wie das Unternehmen dann nochmal in diese Richtung gedreht wurde, wo wir heute sind, wenn ich in unser Archiv gehe, dann denke ich mir auch so, boah, was wir hier schon alles gemacht und bewegt haben, wie viel Wissen das Unternehmen hat, so. Und ich glaube, was wir machen ist, wir reduzieren zu sehr das Thema Kultur auf den Umgang untereinander und auf das Augenblickliche. Es fängt ja schon damit an, dass nur wenige den Gründungsimpuls eines Unternehmens kennen. Und es arbeitet ja nicht jeder bei einem Startup. Es gibt ja Leute, die arbeiten bei Firmen, die sind 200 Jahre alt. So, und jede Firma hat mal einen Gründungsimpuls. Das ist die Wurzel und unter uns. Das kann sich einfach wegwischen. Das ist da und das hat. Und oft hat das was sehr Wertvolles und diesen Garten gilt es zu bestellen, ja. Und es gibt ja Unternehmen, die sind eher von ihrer Kultur sehr schützend. Da würde es keinen Sinn machen, wenn du ein ausgeprägter Rebelle bist, bei einem Unternehmen zu arbeiten, was in seiner kulturellen Haltung sehr schützend ist. Du solltest eher sein, dann ein Unternehmen suchen, was in seiner Haltung sehr progressiv ist und performant. Ich will nicht sagen, du sollst zu Red Bull gehen, aber vielleicht wäre Red Bull dann der bessere Arbeitgeber, ja. So, und was wir aber machen ist, wir glauben, dass du kulturelle Bausteine, dass man die kaufen kann und die sind dann die Firma. Nein, wenn ich an uns, an Vitra denke, Vitra ist auf der einen Seite sehr performant. Die Familie hat hohe Erwartungen an meine ganzen Kollegen und an mich und die gilt es zu erfüllen, Punkt. Andererseits haben wir natürlich auch ein Stück weit dieses Spiel, weil auf der einen Seite machen wir Accessoires, die sehr einfach zugänglich sind, Aber auch mal probieren was aus mit einem Sofa, was, wo du denkst, so, wer hat das Design und wo kommt die Formsprache her, was sich nicht im ersten Moment erschließt, so. Und dann haben wir natürlich dann auch diese Longevity, also dass die Produkte stärker sind wie die Zeit, so immer im Kontext. So, aber wenn du einer bist, der das Schnelle sucht und die Veränderung sucht, der sollte dann auch nicht mehr wie dran fahren.
Ja. Zum Thema Liverpool, da kann ich noch den Podcast mit Jürgen Klopp empfehlen. Der war ja 2023 bei Hotel Matze. Das war einer der besten Podcasts des Jahres, muss ich sagen. Weil Jürgen Klopp so leidenschaftlich erzählt, wie er da eben arbeitet. Und das ist ja am Ende auch das, was wir dann sehen, Kultur, was dann entsteht, wenn man zusammenarbeitet und nicht, wenn man irgendwo, wie du sagst, was anmalt oder was hinhängt oder einen Obstkorb hinstellt. Nein, man arbeitet zusammen, man möchte erfolgreich sein, man möchte Leistung erbringen. Ja, das, was aus meiner Sicht ja auch oft zu kurz kommt, wenn wir über Kultur reden und was ja auch so ein New Work-Missverständnis ist, muss jetzt alles hygienisch, sozial sein. Ja, die Leute sollen sich wohlfühlen und es soll.
Du musst auch mal kloppen können.
Eben, also Konfliktkultur gehört eben auch dazu. Ja. Und das hat er ja auch erzählt, Jürgen Klopp. Also er ist auch jemand, der dann sehr klar ist und sehr deutlich ist, aber der sich auch entschuldigen kann. Und es hat eben auch mit Führung zu tun, worauf ich jetzt auch nochmal so ein bisschen hinaus wollte.
Aber warte, auf einen Punkt möchte ich noch hinweisen. Der kam mir heute Morgen noch, wie ich so die Mistkarre weggefahren habe. Der kam noch in Sinn. Was total wichtig ist, also den Innovationsdruck, den wir als Land haben, auch die Transformationsgeschwindigkeit, die es eigentlich erfordert. Da ist jeder von uns gefordert, das auch jeden Tag anzusprechen, anzufordern und auch hier mal lästig zu sein. Ja, also Führungskraft zu sein war auch mal einfacher, ehrlich gesagt. Dann haben wir schon die Brücke geleistet am Thema. Ja. So, und ich möchte heute keine Führungskraft sein, ehrlich gesagt. Aber was total wichtig ist, dass aus der Basis heraus viele von denen, da sitzen so kluge Köpfe, wo du denkst, die ein Gefühl dafür haben für die Themen, du musst die Themen ansprechen. Und dann höre ich ja dagegen, ich habe das so oft gemacht, das bringt nichts mehr, wo ich sage, hey, stopp. An dem Tag, wo du so denkst, such dir eine neue Arbeit. Ja, so, du musst nicht immer mit dem gleichen Kopf gegen die gleiche Wand laufen. Ja, man kann das auch anders machen, da tut es auch nicht so weh. Aber die Veränderungen brauchen dieses kritische Maß an Reibung und brauchen auch dieses kritische Maß an Auseinandersetzung.
Und das müssen wir eben lernen, dass wir das in der Sache tun und dass es weniger mit uns zu tun hat. Ich meine, wir können das nicht immer komplett trennen. Wir sind Menschen, ja. Wir sind jetzt keine Roboter, die da nur in Zahlen und Daten und Fakten operieren, sondern als Mensch nimmt man irgendwie immer was mit wahrscheinlich. Aber wie du sagst, zusammen auch mal in die Reibung gehen und zu sagen, wie hinterfragen wir das bisherige, um besser zu werden, das würde ich mir auch wünschen für 2024.
Und du musst auch dafür diese Zeit zulassen. Ich habe ja sehr viele Unternehmen dieses Jahr begleitet, genau in dieser Fragestellung der Ambidextrie oder dieses Zoom-Out. Also wo die alle keinen Stress mit haben, in relativ kurzer Zeit herauszufinden, wo die Potenziale für das Unternehmen sind, quasi was deren in der Rügenwalder Sprache, was deren Fleischersatzprodukte sind, ja? Zu sagen, damit können wir um die Ecke kommen. Haken hinter, das geht ratzfatz. Was total schwierig ist, das einzubetten in die bestehende Organisation, weil Innovationskultur ist nicht oder nicht mehr in den Unternehmen etabliert. Viele meinen da, das muss ein Siemens machen oder ein Bosch oder ein Mercedes, aber wieder nicht. Nein, das muss jetzt jede Firma machen. Und die große Hausaufgabe der Zukunft ist es, Innovationskultur wirklich in den Unternehmen zu etablieren und zu entwickeln.
Und aus diesen Ideen dann eben auch was Größeres zu machen im Unternehmen. Und da kommt es natürlich auch auf die Führungskräfte an, die dann auch gewisse Themen aufnehmen müssen und in die Diskussion erstmal bringen müssen oder auch vielleicht grünes Licht dafür geben. Ich habe auch nochmal nachgeschaut, es gab eine Umfrage unter den deutschen Angestellten, wie viele gerne Führungskraft werden wollen würden. Nur 14%.
Ich hätte jetzt 20 gesagt, 14.
Ja, wahrscheinlich gibt es auch eine Studie, die sowas sagt, aber Ich hatte eine Studie, die sagt, also 14% wollen das nur noch. Dieser ursprüngliche Karrierebegriff hat sich also auch extrem gewandelt. Die Leute wollen viel mehr schauen, wie kann ich in meinem Thema vorankommen und da natürlich auch was bewegen. Wie kann ich außerhalb der Arbeit wirksam sein? Wie verbinde ich diese Themen? Aber trotzdem haben wir gerade festgestellt, bleibt das eine Schlüsselrolle, auch die Führungsrolle, um Veränderung und Innovation zu gestalten? Also wie kommen wir da aus dem Dilemma?
Jetzt kann man eins sagen, die Leute, also die, die das sagen, diese 14%, die, also die anderen, die 6 und die 86%, die sind schlau, die haben schon gespürt, ey, draußen fähigkeitsbasierte Ökonomie, ja, da verändert sich so viel, ich bin ja noch gar nicht fertig und in was möchte ich denn führen, ja, weil wir, du führst ja immer in Bezug auf ein Topic.
Ja.
So, und das andere ist natürlich, die merken natürlich auch, die selber haben ja auch eine Anspruchshaltung an ihre Führungskraft und sagen dann, boah, meine eigene Führungskraft möchte ich vielleicht ja auch gar nicht sein, so oft wie der gegen mir auf die Tüte geht. Und denk, kannst du nicht einfach nur arbeiten, Rafa, wäre der total okay, wenn du nur arbeiten würdest. So, aber wie kriegen wir das hin? Also erinnere dich daran, ich habe ja mal, ich glaube, sogar Anfang des Jahres hatte ich diese Prognose getroffen, Abteilungen lösen sich auf. Das Thema war ja in dem Work-Panorama, ist ja Talent Squad, also die These ist ja alles, was nicht reguliert ist. Reguliert ist HR, Finanzen und Recht, also Legal. Alles, was nicht reguliert ist, wird sich auf Dauer auflösen. Das heißt, du in einer fähigkeitsbasierten Ökonomie mit deinem Talent und deinen Skills arbeitest in unterschiedlichen Teams und Projekten, ja, wie beim Gaming, so in so Squads. Und eigentlich hast du so Squad Leader. So. Und jetzt sind wir komplett beim Thema. Die Führungskraft, die Konditionierung der Führungskräfte kommt aus der industriellen Revolution oder aus der Industriekultur. Die matcht dir überhaupt gar nicht mehr die Zeit. Und jetzt ist die Frage, wie kommst du in diese neue Zeit? Und da möchte ich vielleicht eine Sache jetzt zitieren. Es gab ja dieses Buch, da hat schon einen Post zu gemacht, von dem McAfee. Da muss ich aber hier ablesen. Also der McAfee sagt, wir leben in einer Zeit erstaunlicher Innovation, aber wir schenken einer der wichtigsten von allen zu wenig Aufmerksamkeit, der Innovation für das Unternehmen selbst. Und dann, McAfee beschreibt, wie Geeks, also so nennt er im Prinzip die Typen, die damals Unternehmen verändert haben, in den Technologieunternehmen, aber also nehmen wir mal diese Typologie, wie Geeks eine neue Kultur geschaffen haben, die auf 4 Normen beruht. Wissenschaft, Eigenverantwortung, Schnelligkeit und Offenheit. Wenn alle 4 Normen erfüllt sind, entsteht eine Kultur, die frei, schnell, egalitär, evidenzbasiert, argumentativ und autonom ist. Unter den falschen Bedingungen hingegen schaffen wir Bürokratie, chronische Verzögerung, eine Kultur des Schweigens und anderer klassischer Dysfunktionen des Industriezeitalters. Also das Buch heißt The Geek Way. Und da steckt im Prinzip die Antwort drin. Also die schauen auf die Führungskräfte und denken so, die innere Stimme sagt, ey, Alter, das passt überhaupt gar nicht mehr in die Zeit. Das ist vollkommen outdated, wie wir es tun. Egal wie modern und Success Fosters und weiß der Teufel was wir für Tools haben. Die Leadership von morgen ist was komplett anderes wie heute. Und wenn ich es nur von McAfee einfach zurückspulen, nochmal anhören, was ich gerade gesagt habe, dann würden viele sagen, boah, geil, bin ich dabei. Und weißt du, was da passiert? Dann werden 50% der Leute sagen, da wäre ich gerne in der Kappe. Also mein Boss ja, der Heiko Stahl, der ist wirklich Führungskraft einer neuen Zeit. Wir haben dann irgendwann mal, also ich habe dann, weiß gar nicht, so vor 5 Jahren oder so, als ich dann noch mein Chef wurde, der war der quasi der Head of Austria, Switzerland, dann die ganzen globalen Accounts und dann hat er noch das internationale Planungsteam von Vitra und Raffi in seinem Paket gehabt, der hat so ein schönes Bouquet gehabt, ja, schönen Blumenstrauß. Und irgendwann haben wir uns dann Team Heiko genannt. Und steht sogar, Team Heiko steht in meiner Signatur. Hat bis heute keiner gesagt, irre, vor Team Heiko gibt's bei Vitra gar nicht. So. Aber Heiko war so ein wenig das, was McAfee da beschreibt. Ja? Und hat das trotzdem geschafft, weil der ganze Laden, also, Entschuldigung, ganz Vitra ist ja nicht Team Heiko. So, Vitra ist ja dann auch schon mal anders. Und, aber das trifft's ganz gut, ja.
Wenn wir jetzt diese große Frage nochmal uns zurück auf den Tisch holen, wie werden wir in Zukunft zusammenarbeiten? Wir haben ja auch im letzten Podcast festgestellt, es gibt verschiedene Geschwindigkeiten, ja, verschiedene Zeiten fast. Einige sind noch in der Verwaltung zum Beispiel mit Fax unterwegs, also Fakt. Ja, wir sehen aber auch virtuelle Realität, Microsoft Mesh, integriert jetzt im Januar 2024. Also neue virtuelle Begegnungsräume in der Office Suite. Es ist möglich, sich mit Avataren zu begegnen in einem digitalen Zwilling von einem Büro. Was erwartest du für 2024?
Also ehrlich gesagt, ich glaube, wir werden Sprünge erleben, die wir nicht auf der Uhr hatten. Dass der Einzelne Dinge tun kann, die er vorher nie hätte tun können, in der Qualität, weil diese Welt von ihm verschlossen war. So, weil du gar nicht, da, also nimm nur mal dieses Thema, das Bedienen von Maschinen, der eben nicht Ingenieur war und nicht weiß, wie man Codes schreibt, Blöcke schreibt, Codes, damit der Laden läuft. Oder auch, dass du nicht lernst, über Bücher zu lesen, sondern über Augmented oder VR am Objekt, am Case, sofort was vermittelt bekommst und dich darüber befähigst, Dinge zu tun. Ich glaube, da kann auch vor allem unser Land sehr von partizipieren. Das andere ist die Zusammenarbeit, also diese These, Abteilungen lösen sich auf. Ich glaube, ehrlich gesagt, uns wird das sehr helfen. Das kann eine große Befreiung werden, weil du dann eben nicht mehr mit Gleichen unterwegs bist, sondern mit anderen. Dann entstehen Reibungen, dann fliegen Funken, aus Funken entstehen neue Funken. Das heißt, du hast ja über jeden Intervall, wo du neue Leute rennst, eine neue Lernerfahrung und entwickelst dich weiter. Ich glaube, das kann ein großer Schlüssel sein und ja, natürlich die Challenge, dass der Innovationsdruck schreibt, denn wir werden unter den Energiekosten, die wir heute haben, wir werden unter den Bedingungen, die der Kapitalmarkt gibt, sind die Unternehmen gefordert, produktiv zu sein oder die Produktivität aufrechtzuerhalten, und das erfordert ein ganz anderes Miteinander. Ja.
2024 wird, wie du sagst, wahrscheinlich noch auch durch künstliche Intelligenz extrem viel entstehen, was wir uns jetzt noch nicht vorstellen können. Ich erinnere mich auch, dass wir vor ein paar Jahren gesagt haben, also online und offline wird sich irgendwann vermischen. Jetzt sehe ich es auch bei meinen Kindern. Ja, die sind nicht nur in digitalen Welten, was Spiele angeht, sondern sie gehen auch in Museen, waren jetzt gerade in Hamburg, da gibt es so ein schönes Ägyptenmuseum, alles immersiv. Also du setzt die VR-Brille drauf, bist irgendwo in der Pyramide, du kannst dein Gesicht in diesen Pharao-Charakter reinmorphen. Ja. Ich habe im Cold War Museum in Berlin auch tolle Sachen erlebt. Also na, wir haben das Sphere gesehen in Las Vegas letztes Jahr. Es vermischt sich immer mehr, dieses Online-Offline. Deswegen gibt es bei uns auch immer Streit, wenn wir unserer Tochter das Handy wegnehmen als letzte Konsequenz, weil sie sagt, dann bin ich ja komplett raus. Sie denkt gar nicht mehr in Online und Offline, sondern dann ist sie halt raus. Also das wird spannend, glaube ich.
Also dazu mal eine Story, ja. Es war ja gerade ihr Grand Theft, dieses neue Spiel,
ja.
Was jetzt, also andersrum. Das Verrückte war ja, da wurde ja der Trailer gelauncht und der Trailer hat es ja die Nachrichten geschafft. Und ich sehe auf einmal Ingo Zamperoni über ein Videospiel reden. Ich so, hä? So, dann habe ich einen Trailer eingebaut in meine Vorträge. Auf der einen Seite zu zeigen, wie die Qualität ist mittlerweile in diesen Spielen. Dann sagt tatsächlich ein Architekt zu mir, hey Raphael, ich war letztes Jahr mit meiner Familie in Los Angeles, da fuhren wir rein. Dann sagte der eine Sohn, jetzt kommt das blaue Haus und jetzt kommt das rote Haus und jetzt kommt der Turm. Dann habe ich gesagt, wir waren da doch gar nicht hier. Dann sagte er, ey doch, wir waren ja jeden Tag über das Spiel. Verstehst du? Das ist das, was ich denke mit deiner Tochter. Die machen ja keinen Unterschied.
Nein.
So, genau. Und die machen richtig. Und das ist, ja, die machen keinen Unterschied. Die sind nämlich, das ist deren, Achtung, Wirklichkeit im Sinne einer Realität. Also ich bin 69 geboren, für uns ist ja nur real, was physisch existiert, vorgestellt und greifbar ist. So, außer Religion, da gelten andere Gesetze. Aber das muss ich mir vorstellen. Und jetzt werden diese Kids darüber quasi herangeführt.
Ja. Und dann guckt man sich zu Weihnachten alte Schinken an, ja, zurück in die Zukunft, wo die Autos fliegen oder alleine fahren. Wir haben in San Francisco auch im letzten Jahr gesehen, Self-Driving-Taxis. Gab dann aber auch ein, zwei Unfälle und da wurde dann auch eine Lizenz wieder entzogen bei einem der beiden Anbieter. Also wie weit wir in diesem ganzen Science-Fiction-Thema schon sind, das wird natürlich auch nochmal interessant, auch wenn wir uns so Städte und Stadtentwicklung anschauen. Da siehst du ja auch regelmäßig auf deinen Reisen schon vieles, was hier noch weit weg ist, ne?
Ja, oh Mann, ich kann nur von einer, also ich nenne jetzt nicht den Namen, er war in China mit einer Delegationsreise aus NRW, landete freitags, rief mich an und sagt zu mir, ernsthaft, so der erste Satz war, ist eigentlich mein Satz, wir sind am Arsch, die haben mir voll den Stecker gezogen. Wir sind autonom durch die Stadt gefahren in so Mikrobussen, ich habe das erlebt, ich habe das erlebt, ich habe das erlebt. So, ja, übrigens, wir sollten nicht den Anspruch haben, dass wir überall der Erste sind. Wir sollten aber auch uns nicht damit zufrieden zu geben, dass wir irgendwo der Letzte oder Vorletzte sind, wie bei der PISA-Studie, was ja noch viel schlimmer ist. Aber ja, ja, das passiert da draußen. Und aber das Tolle ist auch, du kannst natürlich davon lernen, ja, du kannst. Was machen wir? Schau, ich bin im März, werde ich das erste Mal nach Saudi-Arabien reisen, überhaupt das erste Mal und auch mit einer Gruppe über die Architekten, die bei NEOM beteiligt sind. Mhm. Und wir treffen auch also Verantwortliche von dem Staatsfonds.
Guckt ihr euch die Baustelle an?
Ja, das, ja, du kannst dir ein paar Sachen anschauen, aber du siehst noch nicht so viel, weil es ja alles so riesig ist. Aber dann aus erster Hand mal zu erfahren, was Beweggründe sind. Ich meine, du kannst ja, wenn du ins Internet gehst, findest du sehr viele Informationen darüber.
Sag das doch gerne nochmal für die nicht wissen, worüber wir beiden hier sprechen.
Also, das ganze Projekt heißt NEOM und es entsteht in Saudi-Arabien. Jetzt muss man auch hier der Kontext. Und das ist ja so interessant, ne? Wir hören Informationen, finden die gut oder schlecht. Aber erstmal verstehen, Europa schrumpft. China schrumpft gerade jeden Monat um 200.000 Mann. Die Amerikaner wachsen noch eine Zeit lang, schrumpfen dann auch. Regionen, die nicht schrumpfen, sind Afrika und unter anderem der Mittlere Osten. Ja, die werden sich ver-X-fachen. So. In Saudi-Arabien hat man die Entscheidung getroffen, eben weil für 6 Millionen Menschen ein neues Areal, eine neue Stadt zu bauen. Das heißt NEOM, das hat aber unterschiedliche, also NEOM hat unter anderem, ich sag mal, das neue Ruhrgebiet, ein riesen Industriesektor. NEOM hat einen Freizeitsektor, ich sag mal so ein Leisure Area, ich will jetzt sagen, das neue Florida. NEOM hat natürlich auch eine Stadt, das grenzt an am Suezkanal, an dieser Straße von Aqaba. Die Region selbst ist so groß wie Belgien. Von den besten Architekturbüros der Welt, kann man sagen, sind also von den besten 30 sind 20 daran beteiligt. Das ist gerade eine Umsetzung. Und wenn man auf die Seite geht von NEOM, findet man auch übrigens in Deutsch alle Informationen, die man findet. Ob man das jetzt gut oder schlecht findet, das ist jetzt mal ein anderes, kann jeder für sich selber ausmachen. Habe ich auch eine Meinung zu. Aber die bauen zum Beispiel den ersten vollautonomen Hafen der Welt. Dort ist keiner mehr. Dort gibt es keine Hafenarbeiter mehr, aber so ein Kran kommt dann von einem Unternehmen wie Liebherr aus Österreich. So. Und die bauen gerade die bauen Solarparks mit der Kraft aktuell, glaube ich, von 5 bis 7 Atomkraftwerken. Ja, dort entstehen gerade die größten Solarparks der Welt, also das Ganze mit Erneuerbaren zu betreiben. Und so ist natürlich auch das Baufeld oder die Initiative NEOM eine Opportunität, ich sag mal, für Unternehmen aus der ganzen Welt, sich dort einzubringen. Mhm. Genau. Und ich schaue mir das an, also auf der einen Seite, weil mich natürlich die Stadt interessiert, also die Stadt per se, jetzt nicht NEOM im Sonnen, sondern die Stadt per se und Technologien, und die machen quasi so richtig Leapfrog-Innovation. Die starten, wenn die das Industrieareal bauen, nehmen die den letzten Stand der Produktionstechnik, nehmen den letzten Stand der Wissenschaft und können quasi Greenfield dort Produktionsstätten bauen für, egal ob das vertikale Farmen sind oder ob das Batterietechnik ist oder weiß der Teufel was, und starten halt im Positiven bei Zero, nicht im Negativen bei Null anfangen, sondern im Positiven bei Null anfangen.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind.
Ja, deine Reise, ne, im nächsten Jahr in diese Richtung, genau. Future Cities. Und es geht ja dabei auch immer darum, so die Zukunft, die großen Probleme und auch die Probleme, die uns in der Zukunft beschäftigen werden, anzugehen und zu lösen. Und dazu kommt natürlich auch die große Klima, Katastrophe. Und es gibt auch hier innovative Ideen, auch von Startups teilweise, was man da so machen kann. Überhaupt das ganze Thema Nachhaltigkeit, zirkuläre Ökonomie sind Themen, die wir 23 auch verstärkt diskutiert haben. Das wird jetzt auch interessant zu sehen, wie ernst wir das meinen, wie tief wir da wirklich auch reingehen auf Unternehmensseite. Es gibt dann immer so diese Leuchttürme, Patagonia und Co. Auch in Deutschland gibt es natürlich einiges, aber was hast du da auch so einen Blick auf das Thema Nachhaltigkeit und Innovation?
Ich glaube, dieses Thema wird sich von selber regeln. Also zwei Beispiele, der CO2-Preis, den gibt es ja nicht nur bei uns in Deutschland, den gibt es ja in weiten Teilen der Europäischen Union. Ja, das ist mal alle im gleichen Boot. Und der regelt automatisch, dass du den CO2-Fußabdruck, dass du den Griff kriegst. Dann gibt es, glaube ich, ab 2028 einen Produktpass, einen Turnschuh, einen Pullover, einen Stuhl, eine Suppentasse, egal was du kaufst, hat einen Produktpass, der dir als Verbraucher Informationen darüber gibt, was denn der Fußabdruck dieses Produktes ist. Ja, der aber auch dem Produkt die Möglichkeit gibt, in die Kreislaufwirtschaft zurückgeführt zu werden, etc. pp. Also ich gehe davon aus, dass am Ende dieses Jahrzehnts es nur noch Unternehmen gibt, die wirklich die Kreislaufwirtschaft aktiv betreten haben und dann umsetzen. Egal, was diese Unternehmen tun. Da habe ich ehrlich gesagt, also wenn ich in zwei Sachen keine Bedenken habe, dann dass die etablierten Unternehmen, die größten Märkte bedienen, egal ob das Konsumerprodukte sind oder Investitionsgüterprodukte, in der Kreislaufwirtschaft angekommen sind oder in einem hohen Maß diese schon bedienen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass wir auf Dauer das Thema Energie in den Griff kriegen, ob das Fusionstechnologie ist oder andere. Das ist etwas, zum Beispiel kein Koffer. Wird uns das helfen? Nein. Nicht in den nächsten 5 oder 10 Jahren. Jetzt bin ich, da liest jeder sehr wahrscheinlich genug Berichte und hört alles. Oder man muss ja jetzt nur schauen, wie Extremwetterlagen gerade existieren. In Kalifornien die Flut mit Wellen bis zu 10 Meter. Oder wenn man nach Niedersachsen geht oder in den Norden. Das ist ein Teil der Wirklichkeit. Ich meine, du wirst lachen, wir wohnen hier am Waldrand. Und es gibt eine Stelle, die ist sehr dicht. Dann mit unseren gebauten Scheune und Wohnhaus. Wir haben aber groß angelegt Wasserzisternen verbaut in der Erde. Und dann habe ich es zu meiner Frau gesagt, das, was ich jetzt machen, früher mal mit der Feuerwehr reden, soll mal vorbeikommen. Und welche Infrastruktur ich bereitstellen sollte an dieser kritischen Stelle, wo wir dem Wald sehr nah sind, dass diese 5 oder 10 oder 15 Minuten einer von uns zu Hause initiativ sein kann. Also was ich damit sagen will ist, an jeder selbst sollte sich die Frage stellen, zumindest die Eigentum haben, was macht das eigentlich mit meinem Haus? Was macht das eigentlich mit meiner Wohnumgebung? Was kann ich nicht mehr ausschließen? Und ich denke, das ist auch ein Teil einer Realität, die uns begleiten wird.
Abschließend möchte ich dir gerne nochmal eine Frage stellen, die ich dir auch vor einem Jahr gestellt habe, in dem 23er-Forecast. Und zwar, du guckst dir ja extrem viel an, man kann das auch verfolgen. Du packst auch die Artikel auf so ein schönes Board, das verlinken wir ja auch gerne nochmal. Und hältst Vorträge, unterhältst dich da mit Menschen, hast also sehr viel Input selber und siehst auch Dinge, die andere vielleicht noch nicht so auf dem Zettel haben. Ja, ob das jetzt Technologie ist, ob das Methoden, Denkweisen sind, was auch immer. Was würdest du vermuten, sind jetzt so ein, zwei kleine Pflänzchen, die du schon siehst, die im Laufe des Jahres 2024 vielleicht nochmal so richtig groß werden könnten, die Fahrt aufnehmen, die jetzt als Themen noch klein sind, von denen du
Also ich bin gerade gedanklich zurückgegangen. Vor 2 Jahren habe ich ja gesagt, die Automatisierung der Wissensarbeit, da habe ich nur an Celonis und sowas gedacht. Und wenn du überlegst, wie schnell das jetzt passiert ist mit diesen RPA-Tools, also das so, und wenn ich jetzt überlege, was ist Gleiches, also ich glaube, das erste Thema, was wir erleben werden im Industrieland Deutschland, dass wir ganz neue Möglichkeiten haben, in den Fertigungen den nächsten Sprung zu machen. Also dass der Fachkräftemangel, den wir heute haben, in Fabriken kompensiert wird über dieses Lernen im Augenblick, über diese Techniken wie Augmented und Virtual, über das Industrial Metaverse. Also erstens, Industrial Metaverse verändert alles. Und das macht auch nicht Halt vor den, das bedeutet nicht, dass das nur die machen können, die große Tickets haben, wie die Riesenunternehmen. Nein, auch der etablierte deutsche Mittelstand wird sich diesem Thema annehmen. Und dazu gehört natürlich dann zwangsläufig auch, wenn du Dinge automatisierst, natürlich auch dieses Thema, das Thema Robotik. Dann, und was spannend ist, ich glaube, wir werden in den Fabriken eine höhere Akzeptanz erleben, wo die Leute sich die Dinge packen und sofort in die Umsetzung gehen wollten, wie wir diese in den Büros in Deutschland erleben werden. Denn so wie die Arbeit automatisiert wird, wird die Arbeit in den Büros auch automatisiert werden müssen, weil auf der einen Seite auch da die Leute nicht da sind und weil wir die Menschen eigentlich mit ihrer Befähigung dazu brauchen, dass die Verwaltung, die Versicherung, der Kosmetikhersteller, der Investitionsgüterhersteller in seine eigene Erneuerung rein muss. Und dafür braucht es einfach Brain. Und das könnte der Türöffner sein, Innovationskultur in einem Familienunternehmen, Innovationskultur in einem KMU, Innovationskultur in einem Konzern über alle zu etablieren. Mhm. Ja. Und glaube ich auch, was wichtig wird oder was wir erleben werden, ist, ich glaube, wir werden eine neue Wir-Kultur erleben und eine weniger Ich-Kultur, weil die Aufgaben, die vor uns liegen, einfach viel mehr Wir fordern als den Einzelnen. Ja, und das hoffe ich zumindest sehr, dass viel mehr Menschen Zukunft in ihre Entscheidung einpreisen. Dass wir eben nicht die Entscheidung aus der Gegenwart treffen, sondern dass ein jeder den Zoom out wagt und sagt, okay, das, was ich hier mache, das muss in 5 oder 8 Jahren weiterhin belastbar sein. Was könnte wohl in 5 oder 8 Jahren sein? Und wie gehe ich da dann vor? Und was weiß ich eigentlich darüber? Und wo könnte ich recherchieren? Und dann hast du diese Insights und dann skizzierst dir ein Bild auf. Und dann hast du auf einmal ganz andere Annahmen, auf dessen Basis du deine Zukunft aufbaust. Weil heute haben wir viel zu viele implizierte Annahmen, auf dessen Basis Menschen, Unternehmen oder Transformation aufbauen. Und das ist einfach, das sollte man nicht tun. Man sollte sich wirklich einen Kopf machen. Man sollte diese Zeitreise machen. Ich hatte ja gestern diesen Post auf LinkedIn gemacht, wie wichtig Zeitreisen sind, das auch zu tun. Auch das haben wir ja verlernt, weil wir halt zu sehr in dieser Gegenwart stattfinden. Und die Gegenwart, je nachdem, wo man gerade ist, kann jetzt ziemlich Käse sein. Ja. Also nichts gegen Käse.
Wir haben ja auch diese German Angst, also Digitalisierung der Jobkiller oder KI ist der Jobkiller, wie auch
ist
immer.
Ist das noch so?
Was sagst du als Optimist, der mit Leidenschaft an diese Dinge rangeht, der sich das gerne anschaut, der in Chancen und Opportunitäten denkt? Was sagst du einem Skeptiker?
Okay, ja, ich sag mal zum einen, also ich habe ja in meiner eigenen Familie, ja, habe ich ja erlebt, also mein Großvater hat ja Apparatebau gemacht zu seiner Zeit, der wurde das genietet und der hat genau die Phase vom Nieten zum Schweißen erlebt. Mein Vater hat bei einem deutschen Familienkonzern angefangen oder Familienunternehmen, relativ groß, gehörte zur Schöller-Gruppe, der hat mit Papier angefangen und hat dann die Folien erlebt. Beide haben sich nicht die Frage gestellt, was das bedeutet. Also für beide war das einfach Veränderung und Fortschritt. Und was ich den Leuten sage, wie wichtig eigentlich diese englische Form der Zukunftsfähigkeit, der Future Literacy ist, und dass die eine Grundbedingung ist für Gesellschaftung, für zwei elementare Punkte. Das eine ist den Wohlstand und das andere ist der gesellschaftliche Fortschritt. Ja? Also stell dir mal vor, diese RNA-Technik macht ein Mittel gegen Krebs, was hoffentlich irgendwann passieren wird. So und befähigt, also und ein Auslöser durch diese Pandemie. Auch das ist Fortschritt, ja. Und du kannst einfach nicht sagen, das geht mich nichts an. Oder auch dieses Thema KI, was heute auch schon im Bereich der Medizin oder Die Umweltberechnung, also nur mal ein Thema dazu, wenn man, der Nvidia-Chef, der Jason Wang, der war ja im Spiegel-Interview im Sommer. Und wir sind ja immer erschrocken, wenn wir hören über den Klimawandel, dass dann, wenn die unterschiedlichen Organisationen, die es weltweit gibt, überrascht sind um die Geschwindigkeit der Veränderung, dann können sie ja sagen, ey, Alter, machen die ihre Hausaufgaben nicht? Nein, die hatten überhaupt gar nicht die Computerpower, das zu berechnen. So, was ich damit sagen will, ist, diese Technologien befähigen uns überhaupt erst mit den Herausforderungen, die wir heute haben, umzugehen. Wir brauchen die Supercomputer, wir brauchen diese KI, wir brauchen diese schnellen Cloud-Systeme, damit das überhaupt vollzogen werden kann. Hm. Und so ist das untrennbar damit verbunden. Und das Einfachste ist, man besucht einfach Unternehmen, die damit zu tun haben und lädt sich die Leute mal ein. Bei Vitra haben wir so zwei Arten einer Speaker-Series. Einmal die Speaker-Series für die R&D-Abteilung, der Mensch, der Tobias und der Michael Leisinger, und einmal die Speaker-Series für das gesamte Unternehmen. Und das ist halt immer wie so eine kleine, im Positiven wie eine Unterrichtsstunde, wo du sehr kompakt in 45 Minuten mal ein Thema eintauchen kannst, wovor du vorher überhaupt von Tutenblasen keine Ahnung hast oder bedingt nur Zugang, und dann aber halt den Kontext verstehst. Und in dem Moment bist du ja befähigt, für dich Entscheidungen zu treffen. Ich habe meiner Frau heute Morgen am Frühstückstisch gesagt, so, jetzt muss mir langsam mal einen Kopf machen, in welche Felder ich denn in dem kommenden Jahr meine Nase stecken möchte, um selber relevant zu sein. Ja? Also relevant für die Kunden von Vitra und relevant für Vitra selbst.
Ja. Und welche Fähigkeit möchtest du noch lernen?
Schöne Frage. Ja, ist auch so geil. Also, das ist vielleicht ein super Ende. Also, der Johannes Behringer, wir haben uns kennengelernt über das Flying Lab von der Lufthansa, wo es diese Konferenzen gab im Jet damals. Also, es war wirklich so eine Konferenz am Flug von San Francisco zur IAA nach Frankfurt, zur MI-Convention. Max Giordano, in Deutschland bekannt, also einfach mal googeln, hat das moderiert. Und dann wurde die Konferenz wirklich ins Live-Board-Entertainment übertragen. Also die Leute im Flieger sahen auf einmal, wer dann da war. Und da habe ich den Johannes kennengelernt. Und heute ist er bei Siemens in der Kommunikation und da hat er mich eingeladen. Und da habe ich unterschiedliche Akteure kennengelernt. Ich sage mal unter anderem einen, der quasi so an der Hauptschlagader der Innovation arbeitet. Und dann sagt er zu mir, ich sag's mal, habe ich erzählt, wie viele Reports ich habe? Der sagte, Rafa, ich habe noch nie so viel gelesen wie jetzt. Warum? Hey, weil so viel passiert. Und es geht so schnell, dass er selber den Kopf nicht dran kriegt. Und dann habe ich gedacht, boah, aber wie schaffst du das denn jetzt? Muss man sagen, der ist ungefähr 30 Mal so intelligent, wenn nicht 50 Mal so intelligent wie ich. Ich sag, wie schaffst du das denn, da dich da so reinzufuchsen? Und irgendwie kam mir dann auf das Thema Philosophie, ja? Mhm. Also wie viele Leute in seinem Dunstkreis sich auch sehr umfänglich mit dem Thema der Philosophie beschäftigen, um einfach im Denken, also um einfach das Denken, ich will es in meiner ganz einfachen Sprache, besser zu lernen, also einmal das Vermögen des Denkens besser zu lernen und der Möglichkeiten, die damit verbunden sind, und auch die Ableitung auf die eigenen Handlungen. Wenn du mich fragst, Rafa, woran würdest du gerne arbeiten? Daran würde ich gerne arbeiten, ja, so. Das ist jetzt bei mir nicht ich würde mal sagen, das ist jetzt nicht die Unkrautwiese, um den bestellten Garten zu beschreiben, aber da, ich merke einfach, ich bin dieses Jahr zwei oder dreimal einfach so kalt erwischt worden, wo meine Vorstellungskraft, wo ich dachte, du hast es nicht vorstellen können, das gibt's doch gar nicht, so, und da glaube ich, ja, da würde ich gerne rangehen.
Ja, dann viel Erfolg dabei, Rafa. Und ja, vielen Dank für deine Zeit und für deine Gedanken, deine Fragen, die du ja auch stellst, und auch darüber, dass du auch von deiner Verwunderung sprichst. Ich finde, das gehört ja auch dazu, dass wir hier nicht klug scheißen, sondern dass wir darüber reden, wie wir uns auch wundern können, wie wir auch staunen. Nicht nur, wie schnell das geht, sondern was da alles entsteht. Ja,
aber überleg doch mal, wie schön, oder? Also, aber überleg doch mal, diese Momente als Kind, wo du immer wieder ins Staunen versetzt wurdest. Genau. Und jetzt habe ich die mit 54 Jahren, wo einer sagt, wieder gegen der staunt. Was hat denn der gesehen? So, ja, aber ist das, ich meine, ey, ist das nicht toll?
Ja. Ja.
Wo du sagst so, oh, ja.
Ja, in diesem Sinne. Hoffen wir, dass es in diesem Jahr noch viel, viel zu staunen gibt. Ich wünsche dir
Das wird das Motto. Ich wünsche Ihnen viel zum Staunen. Genau, ja, schönen
so heißt,
Dank.
So heißt die Podcast-Folge.
Ja, genau.
Ja. Also, ein schönes neues Ja, wünsche ich dir viel Gesundheit und viel Erfolg. Wir hören uns mit Sicherheit und sehen uns ja hoffentlich auch noch wieder.
Bleib gesund. Alles Gute für 2024. Auf geht's zum Staunen.
Auf geht's zum Staunen. Ciao, mach's gut. Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich kann euch nur empfehlen, folgt Rafa auf seinen Kanälen, auf LinkedIn, Instagram. Schaut euch mal die Website von Vitra an. All das packe ich euch natürlich in die Shownotes. Genauso wie das Flipboard, also das digitale Board, auf dem Rafa alle die Links ablegt von den Artikeln, die er gelesen hat. Über 1000 Menschen folgen dort schon. Auch ihr solltet das tun. Es lohnt sich auf jeden Fall. Wenn ihr mögt, könnt ihr auch gerne mit mir connecten. Über meine Website geht es sehr einfach, gabrielrath.com. Also schreibt mir gerne eine E-Mail, wenn ihr mir euer Feedback geben wollt zu dem Podcast. Ihr könnt mich als Speaker buchen, als Moderator oder auch als Sparringspartner. Das ist möglich. Oder ihr könnt natürlich auch gerne über LinkedIn Kontakt aufnehmen. Da freue ich mich sehr. Und wenn ihr mögt, dann abonniert auch diesen Podcast. Wir haben jetzt auch in 2024 wieder viel vor. Viele Themen, die besprochen werden müssen. Die Arbeitswelt wird sich auch in diesem Jahr weiter drastisch entwickeln. Und wir bleiben natürlich dran und werden das Ganze hier thematisieren und hinterfragen sozusagen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch auch nochmal von dieser Stelle ein gesundes, frohes und erfolgreiches Jahr 2024. Schöne Grüße aus dem hohen Norden, aus Rostock City, Mecklenburg-Vorpommern. Wenn ihr sagt, in diesem Podcast hättet ihr auch gerne mal was zu sagen, auch dann könnt ihr übrigens auf mich zukommen. Ich freue mich natürlich über Vorschläge für Gäste und Gästinnen. Und manchmal klappt es dann auch tatsächlich, im letzten Jahr sind so viele gute Gespräche zustande gekommen. So, also dieser Podcast so ein bisschen auch als Community-Gedanke. Ich wünsche euch jetzt erstmal was, bleibt gesund und bleibt connected.